Es gibt in der Geschichte lange Kanzlerschaften, es gibt lange Pontifikate und wie wir mit ihnen kennenlernten, auch lange Amtszeiten von Generalsekretären. Kardinal Marx hat das geschrieben in seinem Dankesbrief an Stefan Vesper, den Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der höchsten Laienvertretung der katholischen Kirche in Deutschland, der in diesen Tagen nach sage und schreibe 20 Jahren im Amt in Ruhestand geht. Das in einer Zeit, in der die Kirche in Bewegung ist. Morgen zum ersten Advent beginnt der synodale Weg, der Reformdialog der Kirche, den Bischöfe und Laien gemeinsam gestalten wollen. Wir wollen das zum Anlass nehmen, zurück und nach vorne zu blicken, gemeinsam mit Stefan Vesper, der uns im Studio besucht. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Stegelmilch. Hallo.
Lassen Sie uns mal zurückblicken. 1999, das letzte Jahrtausend, haben Sie Ihr Amt angetreten. Kardinal Lehmann war Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Gerhard Schröder war gerade seit einem knappen Jahr im Amt, also im Vorjahr ins Amt gekommen. Johannes Paul II. War Papst. Wir haben alle so ein bisschen auf das neue Millennium hingeguckt. Wie haben Sie das damals erlebt, also verglichen mit heute? Was waren das für Zeiten?
Ach, es war, ich glaube nicht, dass es eine gute alte Zeit war, sondern es war eben die Zeit der Kirche in diesem Jahrzehnt. Ich kam ins Amt, als es einen großen Konflikt gab, nämlich die Frage um die Schwangerschaftskonfliktberatung. Das war wirklich am 1. September 99 habe ich angefangen. Am 15. September waren die drei Kardinäle, unter anderem Kardinal Meißner in Rom, und am 24. September wurde sowohl der Ausstieg von Caritas und SKF verkündet, als auch Donum Vitae gegründet. Es war eine Zeit des Ringens um den richtigen Weg. Das Merkwürdige dabei war, oder das Schmerzhafte, muss ich besser sagen, ist, dass alle Beteiligten den Schutz des ungeborenen Lebens bestmöglich garantieren wollten und man sich um den Weg gestritten hat. Es ging nicht um das Ziel, sondern um den Weg. Ja, das war eine heiße Zeit. Wir standen vor dem ersten ökumenischen Kirchentag. Ich hatte viel zu tun und musste da reinkommen. Und es ist aber auch nicht unbedingt in den 20 Jahren zu anderen Zeiten sehr viel ruhiger gewesen. Es gab immer viel zu tun.
Wir kommen ja nachher noch auf die ganzen Konflikte, die wir heute in der Kirche haben. Würden Sie denn sagen, Sie haben es gesagt, damals war es eine heiße Zeit. Ist das eine andere Art von Konflikt gewesen? Oder haben wir uns nur heute im Blick, und zwar damals genauso?
Ich glaube, dass das Schema ähnlich oder gleich geblieben ist. Es gibt eine Gruppe, die die Kirche versteht als etwas, was sozusagen ohne Bewegung in der Zeit steht. Und eine andere Bewegung, die sagt, die Kirche muss mit der Zeit gehen. Und diese beiden Gruppen streiten sich nun über Jahrzehnten, aber nicht nur in Deutschland. Das kann man ja in Deutschland damals mit den Kardinälen Meißner und Lehmann gut beschreiben. Es gibt es auch weltweit. Da gibt es diejenigen, die mit großer Sorge auf jede Veränderung schauen, und diejenigen, die mit großer Sorge darauf schauen, dass man glaubt, die Kirche müsse sich nicht verändern und mit der Zeit gehen, in dem Sinne, dass sie die Zeichen der Zeit erkennt und auch in ihr kirchliches Leben integriert.
Ich würde mit Ihnen gerne mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, was wir alles erlebt haben. 2005 ist auch ein Jahr, was ein bedeutendes gewesen ist. Einerseits dadurch, dass wir mit Benedikt dem 16. den ersten deutschen Papst seit Jahrhunderten bekommen haben, mit dem Sie natürlich vorher als deutschem Bischof, deutschem Kardinal, als ZDK auch zu tun hatten. Und kurz danach dann der Weltjugendtag hier bei uns in Köln. Das wird wahrscheinlich auch eine turbulente Zeit gewesen sein, ne?
Ja, das war natürlich, es waren alles interessante Zeiten und interessante Jahre. Ich könnte auch die ganzen Katholikentage jetzt aufzählen. Wenn ich einen Moment noch vor Benedikt zurückgehen darf, dann darf ich sagen, dass natürlich Johannes Paul II. Für uns eine große und großartige Figur war, die auch das ZDK übrigens gut kannte, schon als Kardinal Wojtyla in gutem Kontakt war, auch mit uns. Und ich erinnere mich an seine Todesstunde, da saß ich wie viele andere auch zu Hause und habe das im Fernsehen verfolgt und war betroffen, getroffen und traurig. Und das vielleicht Schicksalswink ist, dass wir sehr früh schon eine Reise ausgemacht hatten im April 2015, April 2005 nach Rom, und so dass ich auf dem Platz war, als es verkündet wurde, Habemus Papam, und Benedikt ist Papst geworden. Es kam dann der Weltjugendtag hier in Köln, der natürlich eine tolle Sache war. Viele junge Menschen, die ich bin ja in Bad Honnef und Bonn, da war der Eröffnungsgottesdienst mit Bischof Bode. Also es hat eine große Bewegung gegeben. Es hat vielen Menschen hier auch gezeigt, wie lebendig und auch jung Kirche sein kann. Es war ein wunderbares Ereignis.
Sie standen auf dem Platz, als der Papst verkündet wurde. Ja. Was denkt man da, wenn das ein Name ist, den man ja auch kennt, mit dem man zu tun hatte?
Erstmal stand ich da, wie viele andere auch, mehrfach. Denn man hat ja morgens und abends gedacht, kommt weißer Rauch oder nicht. Aber ich war eben auch in dem Moment da und ja, das war schon, das ist das Schöne bei solchen Sachen. Nachher sagen alle, es musste ja so kommen. Ne? Mhm. Vorher, wenn man da steht und wenn das Konklave ist, wird natürlich beraten, geht es in die Richtung oder geht es in die Richtung. Nachher haben alle gesagt, war doch so selbstverständlich, dass nach diesem Jahrhundertpapst einer seiner, die rechte Hand von ihm, Papst werden wird, die also sozusagen für Kontinuität sorgt, dass also die Kardinäle sagen, zur Sicherheit nach einem solchen Mega-Papst muss jetzt jemand kommen, der das gut und ruhig weitermacht, dass also Kardinal Ratzinger zu Benedikt XVI. Wurde. Das war also für mich damals überhaupt nicht erahnbar, weil wir immer gedacht haben, ein Deutscher wird da nicht kommen. Denn natürlich die Kirche in Deutschland, vielleicht noch ein Thema für gleich, hat in der Weltkirche beides einen super guten Ruf, weil wir sehr, sehr viel für die Weltkirche tun. Wir unterstützen ja viele, viele Diözesen auf der ganzen Welt und sozialen Projekte. Das ist wirklich klasse. Aber da gibt es auch eben einen Vorbehalt, der sagt, die Deutschen, die wollen alles immer vormachen, die sind Musterknaben, die glauben, hier in Deutschland würde die Kirche bewegt. Da muss man einmal ganz ruhig bleiben und sagen, ja, wir tun viel für die Weltkirche, aber wir sind uns bewusst, wir sind ein Teil einer großen Kirche und das ist auch eine wunderbare Sache, eine große Stärkung für unser Leben hier, dass wir nicht alleine sind, sondern eine große Gemeinschaft sind.
Wir sprechen über 20 Jahre katholische Kirche in Deutschland und in der Welt. Stefan Vesper ist bei uns im Studio, Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Muss man sich eigentlich, also nach 20 Jahren hat man sich an so einen langen Titel auch gewöhnt wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist klar. Ich bin ja auch im Osten unterwegs, also nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und da muss ich immer erzählen, dass ich Generalsekretär des Zentralkomitees bin. Und dann lachen die immer. Aber es ist ja, unser Zentralkomitee ist 1800, stammt aus 1848, also ist älter als alle anderen Zentralkomitees. Und es wollte eigentlich sagen, es gab Diözesankomitees und da muss es ein bundesweites Komitee geben. Und das hat diesen traditionellen Namen.
Wie erklärt man es denn eigentlich? Also das ist ja schon von uns, von journalistischer Seite, manchmal schwierig, Leuten, die denen nicht bewusst ist, was das ist, in einem Satz zu erklären, wer sie überhaupt sind. Wie machen Sie das?
Ich brauche nur drei Sätze. Und zwar muss man sagen, dass das ein bisschen Demokratie in der katholischen Kirche ist, indem im Zentralkomitee die Vertreterinnen und Vertreter der Diözesanenräte, drei aus jeder Diözese, und die meistens Leitungsfiguren aller katholischen Verbände in Deutschland sind. Das sind 130 Verbände, davon dürfen 98 Plätze im ZDK besetzt werden. Und diese beiden Rätevertreter und die Verbändevertreter wählen dann einige Einzelpersönlichkeiten hinzu. Also wir sind so etwas wie eine Vertretung der katholischen Laien, der aktiven katholischen Laien. Und das Tolle ist, das geht von Hamburg bis München, das geht von Görlitz bis Aachen. Es sind unterschiedliche Lebenswelten der katholischen Kirche hier vertreten. Und das spürt man auch in unseren Debatten. Das ist ganz interessant und toll.
Wir sind ja gerade dabei, ein bisschen zurückzublicken auf die vergangenen 20 Jahre. Wenn wir über den historischsten Moment sprechen, dann ist das Rosenmontag 2013. Bei uns war es so, also Rücktritt Papst Benedikts, wir saßen alle in Kostümen hier in der Redaktion, weil das traditionell dann so ist. Und ich kann mich noch erinnern, wie mein Chef dann im Fernsehen auftreten musste, erklären musste, was das denn jetzt bedeutet und das aber in einem Robin Hood-Kostüm getan hat. Was haben Sie gedacht? Das ist ja niemandem klar gewesen, dass das so kommt.
Mir ging es ganz ähnlich. Meine Frau und meine Töchter wollten nach Köln. Ich wollte sie hinfahren. Sie waren noch nicht fertig mit dem Anziehen. Da habe ich um 12 gesagt, ich gucke noch mal kurz Nachrichten. Und da war das so, dass die Nachricht kam. Dann habe ich gesagt, ihr könnt alleine nach Köln fahren. Und ich bin zu Phoenix gegangen, ins Fernsehen. Ja, es war ich wusste sofort, es ist ein historischer Tag. Damit verändert sich die Haltung, das Papstamt wird hier neu oder wird hier in einer Weise definiert, die meiner Meinung nach zukunftsfähig ist. Denken Sie sich, Der Papst Benedikt müsste heute noch im Amt sein mit 92 Jahren. Man wünscht ihm natürlich ein langes Leben. Aber
wäre der zweitälteste Papst aller Zeiten im Moment.
Ja, aber diese Belastung ist ja unfassbar. Die Belastung einmal physisch und psychisch, dann die systemische Belastung. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, welche Bedeutung diese Belastung für den Menschen hat, der aus Fleisch und Blut ist, der dieses Amt hat, auch als eine Identifikationsfigur und als eine moralische Instanz weltweit zu gelten. Jeder Fehler, jeder halbe Satz, der ihm da rausrutscht, ist geeignet, zu großen Schlagzeilen zu werden. Also es ist eine unglaubliche Last, dieses Amt. Und von daher war das für mich klar. Hier sagt einer, es gibt Phasen des Lebens, wo man das nicht mehr machen kann, und dann tritt man zurück.
Und dann kam Franziskus.
Ja, das war für uns natürlich, da war ich nicht in Rom, aber das war natürlich auch für uns eine große Überraschung. Erstmals ein Papst da aus dem Süden, und ich kann Ihnen jetzt, aber so viel Sendezeit haben Sie nicht, alles erzählen, wie diese ersten Minuten waren auf dem Petersplatz bei dunkle werden im Nachmittag. Das war einfach ein Gänsehautmoment für uns, wie er die Menschen bat, für ihn zu beten und sofort eine Beziehung hergestellt hat. Und das war auch auf seine Weise atemberaubend. Und ich bin froh und glücklich jeden Tag über sein Wirken.
Die Kollegen in Rom erzählen ja immer, dass es für sie ein komplizierteres Leben geworden ist, weil Franziskus so unvorhersehbar ist. Tut sie das in irgendeiner Weise als ZTK auch tangieren? Zum Beispiel, man kann es ja, also er ist ja zum Beispiel, hat es ja in absehbarer Zeit nicht vor, nach Deutschland zu kommen, ne?
Ja, das hat damit zu tun, dass dieses ein weltweites Amt ist, und es kann gar nicht der Papst alle Länder besuchen. Er sucht sich das ganz gezielt aus, und er kommt nicht, um irgendwie ein Jubiläum zu feiern oder um irgendwas zu repräsentieren, sondern er kommt dahin, er geht dahin, wo es eine besondere Aussage auch seines Besuches gibt, und das muss man respektieren. Wir respektieren das. Natürlich würden wir uns freuen, aber wir respektieren das. Und dass er da Unruhe bringt in Rom, ist gar nicht so schlecht. Denn wir haben schon immer gesagt, es muss reformiert werden, was in der Kurie an systemischer, geschichtlich gewachsener Arbeitsform ist. Zum Beispiel unser früherer Präsident, das ist jetzt wirklich 40 Jahre her, hat gesagt, warum ist eigentlich im Vatikan nicht eine Art Kabinett, das sich einmal die Woche trifft und die Dinge abspricht. Das ist ja ganz normal hier in Nordrhein-Westfalen, jede Woche Kabinettssitzung oder im Bund, damit die Minister miteinander sich austauschen, auch wenn der Ministerpräsident oder die Bundeskanzlerin die Letztverantwortung hat. Es müsste eigentlich in Rom dialogischer regiert werden. Man müsste mehr voneinander wissen. Es darf nicht jeder einzeln zum Papst gehen, einzelne Beziehungen aufbauen, einzelne Themen besprechen, sondern es gibt da einen Reformbedarf. Hans Mayer hat das, wie gesagt, schon vor Jahrzehnten gesagt. Und hoffentlich kommt jetzt auch eine Kurienreform.
Das ist ja das große Projekt von Papst Franziskus. Kurz vorm Ende steht es. Gerade im Moment werden ja auch die kritischen Stimmen lauter. Die ganzen Ideen, Reformideen, die er hat, werden schwierig umzusetzen. Der Widerstand ist groß. Die Spaltung in der Kirche wird größer. Denken Sie, er kriegt es trotzdem hin?
Ja, er muss sich in diesem Straßengraben, er muss in der Straße gehen mit zwei Straßengräben, die wir auch dann, wenn wir über den synodalen Weg reden, genauso haben. Die einen sagen, kritisieren ihn von der einen Seite und sagen, der bringt alles durcheinander. Es ist alles viel zu unsicher, was er da bringt. Und die anderen sagen, es ist nicht genug. Er müsste schneller und härter durchgreifen. Der Papst geht seinen Weg, er stößt Diskurse an, er bringt Veränderungsprozesse auf den Weg, aber nicht mit dem Schwert, sondern mit Diskussion und mit dem Vertrauensaufbau, der ihn auszeichnet.
Stefan Vesper ist bei uns im Studio, scheidender Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Ich wollte mit Ihnen noch über ein großes Thema sprechen, was jetzt ja auch überall durch die Medien geht, was wahrscheinlich Außenstehenden manchmal etwas schwer zu erklären ist. Der synodale Weg. Ich habe Sie gerade eben schon das ZTK definieren lassen. Definieren Sie mir nochmal in zwei, drei Sätzen den synodalen Weg.
Ja, die Bischofskonferenz hat nach dem die Wucht dieser großen Studie zu den Missbrauchsgeschehen in der katholischen Kirche erschienen war, gesagt, wir kommen so alleine und auf normalem Weg nicht weiter. Wir brauchen eine gemeinsam mit den Laien, mit dem Zentralkomitee gemachte Initiative, die sich den wichtigsten Themen stellt. Da geht es um die Frage der Macht in der katholischen Kirche, die Frage der Sexualmoral, die Frage des Priesterbildes. Und da wollen wir, dass das Zentralkomitee mitmacht. Das haben sie uns im März vorgeschlagen. Wir haben im Mai in der Vollversammlung darüber beraten, haben gesagt, es muss ein weiteres Thema hinzukommen, nämlich Dienste und Ämter für Frauen in der Kirche. Und so sind wir jetzt bei 4 Themenfeldern. Und wir haben im Mai schon grundsätzlich zugestimmt, aber dann ist über den Sommer die Satzung und die ganzen Formalia entwickelt worden und die Vollversammlung hat genau letzte Woche dieser Satzung zugestimmt. Die Bischofskonferenz hatte schon zugestimmt und jetzt geht es los. Man will also man will sich der schweren Krise stellen, die unsere Kirche insbesondere durch den Missbrauchsskandal tief erschüttert hat, und will aus dieser Krise herauskommen und sehen, wie sich die Kirche ändern muss.
Genau in der Zeit gehen Sie vorzeitig in Ruhestand. Haben Sie gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben?
Nein, das ist irgendwo, gibt es auch Dinge, die man nicht wissen kann. Ich habe das schon im letzten Jahr gesagt, dass ich es gut fände, wenn ich etwas früher gehe, damit ein Nachfolger kommt und das große, riesige Projekt Ökumenischer Kirchentag mit einer gewissen Vorerfahrung dann schon gestalten kann. Außerdem, wenn ich normal gegangen wäre, in Pension gegangen wäre, wäre das im Herbst 21 gewesen und da ist eine Präsidiumszäsur, da sind viele andere Mitarbeiter, die gehen. Also irgendwo habe ich vorausschauend gehandelt und das wird mir auch positiv gesagt. Aber natürlich kommt dann der synodale Weg und es ist jetzt eine Zeit, wo ein neuer Aufbruch entsteht. Aber bei mir, als ich anfing, war ja auch gerade heiße Phase.
Das ist, heiße Phase ist vielleicht der richtige Ausdruck dafür. Also es ist was noch nie da gewesen ist. Bischöfe und Laien sind gleichberechtigt bei der Synodalversammlung, bei den Gesprächen über die 2 Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass das für Sie jetzt auch schon in den letzten Monaten ja ein riesiger Berg an Arbeit gewesen muss, der da auf einen zukommt, sowas aus dem Nichts quasi rauszuhieven.
Ja, man musste etwas erfinden, was es so noch nicht gab. Aber das eine ist einmal, wir haben ein großes Vertrauensverhältnis zu der ganz großen Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz. Wir, das heißt eben das Zentralkomitee als gewählte Laienvertreterinnen und Vertreter, wir sind nicht immer einfach für die Bischöfe. Das gehört sich auch so, denn wir sind selbstbewusste Vertreterinnen und Vertreter der Anliegen der Katholikinnen und Katholiken. Aber wir haben ein ganz großes Vertrauensverhältnis. Wir hatten eine Vorkonferenz, kann man so sagen, im September in Fulda. Da wurde das deutlich. In Diskussion und in Gebet stehen wir zusammen, schauen in die gleiche Richtung. Das andere ist, dass man schon sagen kann, ein bisschen schaut die Welt auf uns. Wir kriegen von vielen Laienvertretungen aus anderen Ländern gesagt, wir schauen auf euch, wir wollen dieses Statut haben, wir wollen wissen, wie ihr das macht. Ich sage das mit einer gebremsten, angezogenen Handbremse, weil ich nochmal sagen will, wir sind nicht die Musterknaben der Weltkirche. Wir sind bescheiden. Wir wollen hier nicht alles für andere modellhaft machen. Jedes Land muss das für sich sehen. Aber wir wissen auch, dass die Fragen, die uns beschäftigen, für viele Länder gelten. Und deswegen, dass für viele Länder sehr interessant ist, was wir machen und wie wir es machen.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie sitzen so zwischen zwei verschiedenen Fronten. Auf der einen Seite natürlich in Deutschland der berechtigte Reformbedarf nach den schrecklichen Meldungen der 3.677 oder 766 Missbrauchsopfer. Da muss was passieren. Und auf der anderen Seite ja auch die berechtigte Kritik, die es vom Vatikan gibt. Ihr könnt als Deutsche nicht die Weltkirche verändern. Wie kriegt man das hin, in so einem Spannungsfeld zu sitzen?
Ja, das ist dieses zweite Motiv wird ja von Menschen, die nicht für uns sind, genutzt immer wieder. Die sagen, ihr müsst in der Weltkirche bleiben und sie unterstellen damit etwas, was wirklich gegenstandslos ist. Wir sind gerne und selbstbewusst und sehr zufrieden in dieser Weltkirche. Ich darf Ihnen persönlich sagen, für mich ist der Moment im Gottesdienst, wenn im Hochgebet wir uns in dieser Gemeinschaft dort, die in der Kirche Eucharistie feiert, verbinden mit dem Papst und sein Name genannt wird und verbinden mit dem Bischof und sein Name genannt wird, ist für mich einer der ganz wichtigsten Momente in der Messe. Wir sagen mit Papst Franziskus und Papst Rainer und Bischof, Erzbischof Rainer. In anderen Ländern sagen sie mit Papst, wir verbinden uns mit Papst Franziskus und mit Bischof Wladislav oder Stanislaus oder José oder Jacques. Das ist die Weltkirche im Kleinen, was wir dort erleben. Und niemand in Deutschland will sich aus dieser Weltkirche ausklinken. Man muss aber für deutsche Fragestellungen auch Lösungen in Deutschland finden können. Und in anderen Ländern geht es ähnlich. Und das ist richtig so. Und das werden wir jetzt auch machen.
Aber ich hake nochmal nach. Kann man denn wirklich verbindliche Entscheidungen treffen, ohne dass man, also der Vatikan kritisiert ja, dass alles das, was sie bestimmen, entscheiden, ja keine Auswirkungen auf die Weltkirche haben kann. Also die Gefahr ist doch relativ groß, dass das im Nichts verpufft.
Nein, wir wollen schauen, was wir bei uns hier ändern können. Was in diesen Themenfeldern Macht, was in dem Themenfeld Sexualmoral, kaum Jugendliche und Erwachsene halten sich an das, was verkündet wird. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die nicht rezipiert werden. Das andere Thema ist das Priesterbild heute. So viele Priester leiden unter der jetzigen Situation. Wir haben, unser Pfarrer geht, der hat 4 Gemeinden, der nächste Pfarrer kommt, er hat 8 Gemeinden. Wie lange will man das eigentlich so weitermachen? Da muss man doch drüber reden. Und das hat Auswirkungen hier bei uns. Das sind Fragestellungen, die hier bei uns gelten. Wie können wir die Gemeinde neu befruchten? Wie können Laien Verantwortung übernehmen in der Gemeinde als Gemeindeleitung? Und natürlich das große Thema Frau in der Kirche. Es ist doch klar, dass die Gaben, die Geistesgaben, die Fähigkeiten der Frauen in der Kirche nicht ordentlich zur Geltung kommen können. Und da muss man schauen, was können wir in Deutschland daran positiv verändern.
Ein ganz wichtiger Punkt für Sie als ZDK sind auch die Katholikentage in Deutschland. Seit 150 Jahren
kommt das hin? 160.
Gibt es die schon? Den 101. hatten wir jetzt in Münster. Und das ist wichtig, weil Sie als Laienvertretung das organisieren. Also es ist keine Veranstaltung, die von der Amtskirche kommt, sondern von der Laienkirche. Angefangen hat es eher so als politischer Dialog. Inzwischen ist es ja fast schon ein Volksfest, was daraus geworden ist. Welche Bedeutung hat das für Sie?
Ja, die Katholikentage, die ich mitverantworten durfte, das sind 8 Katholikentage gewesen und 2 ökumenische Kirchentage, sind ja die größte Ausdrucksform auch der Arbeit des Zentralkomitees. Wir rufen alle 2 Jahre Menschen zusammen, aber immer in Absprache und auf Einladung des Bischofs und in Kooperation mit dem Bistum. Also es ist durch die Laien getragen. Aber ich mag den Begriff Amtskirche sowieso nicht. Es ist in einer guten Gemeinschaft mit dem Bischof der Stadt, wird das gemacht und die Deutsche Bischofskonferenz unterstützt und es kommen in der Regel fast alle Bischöfe zum Katholikentag. Und dann eben 30, 40, 50.000, in Münster waren wir fast 90.000. Also es sind große Ereignisse, wo die Laien noch einmal immer wieder zeigen, was sie der Gesellschaft anzubieten haben. Das ist unser Slogan dazu, dass wir zu den Themen, die uns berühren, auch die politischen Themen zum Lebensschutz, zur Familie, zur Umwelt, zu sozialen Fragen uns äußern.
Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. ZDK heißt auch Politik. An den Katholikentagen merkt man es, dass es mich beeindruckt, immer Bundespräsident, Bundeskanzlerin sind eigentlich in der Regel immer dabei. Mhm. Und Sie haben eine Stimme auch in der Politik. Sie haben in der Regierung, Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin ist zum Beispiel Mitglied bei Ihnen. Andrea Nahles ist jetzt zurückgetreten als SPD-Chefin. Welche Rolle oder wie sieht das mit Ihrem Einfluss ist ein blödes Wort, mit Ihrer Stimme in der Politik aus?
Also der Ludwig Windthorst hat im 19. Jahrhundert gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Christen am Rand des Spielfelds zu sitzen mit verschränkten Armen, sondern wir sind mitten in der Arena. Es ist nicht die Zeit, die Schlafmütze über den Kopf zu ziehen, hat er damals gesagt. Und das ist so die Aufbruchphase unserer Zeit gewesen. Wir sagen auch heute in politischen Themenfeldern braucht es den Einsatz und die Stimme der Christen, übrigens der Christen gemeinsam. Aber wir für die katholische Seite wollen jedenfalls, dass, wenn es um die Verhinderung von aktiver Sterbehilfe geht, dass wir alles tun, um sie zu verhindern. Wir haben da zur organisierten Suizidbeihilfe eine wichtige Erklärung gemacht, eine erfolgreiche Erklärung. Also das ist verboten bei uns, für Suizidbeihilfe zu werben. Das gilt natürlich für den Anfang des Lebens, wo wir uns einsetzen für den Schutz des ungeborenen Lebens und für Frauen in Not. Es gibt viele Felder, wo wir sagen, auch was Behinderte zum Beispiel angeht, der Respekt vor Behinderten, auch vor Eltern, die ihr Kind durch die Jahre bringen und aufziehen, das vielleicht benachteiligt ist. Also wir setzen uns für viele Dinge ein in der Gesellschaft, wo auch übrigens auch in der Krise uns manche Menschen sagen, wir wollen nicht, dass die Stimme der katholischen Kirche, und das sind wir ja auch, verstummt.
Auf 20 Jahre können Sie zurückblicken. Geht die Bedeutung oder das Gewicht der katholischen Stimme in der Politik, ist das zurückgegangen in der Zeit?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich sich die Arbeitsformen ändern. Die Sache geht sehr viel schneller. Es ändern sich die gesellschaftlichen Parameter. Denken Sie nur zum Beispiel an den Sonntag. Wir sind ganz entschieden der Meinung, die Gesellschaft braucht einen Tag der Ruhe, sie braucht einen Tag der Besinnung, einen Tag der Erholung. Nun wissen wir alle, was inzwischen schon am Sonntag alles passiert, und es ist gut, dass die Geschäfte geschlossen haben, aber der Online-Handel blüht, die Leute gehen zu den Tankstellen. Wir beharren darauf, dass der Sonntag eine Zeit ist, wo man mal rauskommen muss. Und ähnliche Dinge. Also wir müssen unter veränderten Bedingungen unser Zeugnis geben und unsere politischen Themen wachhalten und unseren Einfluss geltend machen.
Herr Vesper, Sie blicken auf 20 Jahre zurück. Vergangenes Wochenende hatten Sie Ihre große Verabschiedung. Ich vermute mal, Sie haben noch viel zu oft über diese Zeit nachgedacht in der letzten Zeit. Gibt es einen Moment, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist oder was Sie besonders bewegt hat in dieser Zeit, wo Sie sagen, das war schon was?
Also ich kann da einen einzelnen Moment gar nicht richtig sagen, denn das ist eigentlich die Begegnung mit vielen engagierten Christinnen und Christen. Unsere Kirche steht oft unter dem Eindruck, dass sie verknöchert ist und alt ist und dass das Missbrauchsgeschehen hat eine Epochenwende bedeutet für uns. Aber ich muss sagen, zu meinem Erleben von Kirche gehört auch, dass es eine Kraft ist, eine geistliche Kraft, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die sich in unserer Kirche engagieren, dass eine ganz breite, ein breites Engagement da ist. Und das kommt aus dem Glauben heraus. Das kommt, weil die Menschen eine Beziehung haben zu Jesus Christus, weil sie versuchen, auf ihre Weise und an ihrem Ort Nachfolge zu leben. Und das ist etwas, was ich also jede Woche woanders immer wieder spüre und was mir ungeheure Kraft gegeben hat und weitergibt und wofür ich unheimlich dankbar bin.
Dann lassen Sie uns noch in die Zukunft gucken. Sie haben es gesagt, es sind nicht gerade die besten Schlagzeilen, die wir im Moment erleben. Es ist eine Umbruchszeit, in der wir leben, nicht bloß durch den Missbrauch, sondern auch durch die zurückgehenden Zahlen der Gottesdienstbesucher, der Gläubigen, der Priester. Was gibt Ihnen Hoffnung für Ihren Nachfolger zum Beispiel oder für die Zeit, die vor uns liegt?
Manchmal sage ich etwas schnodderig, das Evangelium ist unkaputtbar. Also wir leben aus einer Kraft, die nicht zerstört werden kann. Denn die Grundfragen des Menschen, die sind die Fragen nach dem Tod, nach dem Leid, nach Glück, nach Sinn, die werden, solange es Menschen gibt, immer wach bleiben. Und da haben wir etwas anzubieten, wir Christinnen und Christen. Das muss man übrigens auch ökumenisch sehen. Deswegen sind solche ökumenischen Kirchentage, wie wir sie auch jetzt wieder planen, auch sehr wichtig. Also ich glaube, dass das Christentum eine Antwort hat auf die existenziellen Fragen der Menschheit und dass es deswegen eine Zukunft hat. Und wenn wir mit dem synodalen Weg erfolgreich sind und manches mal beiseite räumen, was die Menschen hindert, uns zu verstehen oder zu uns zu kommen, dann haben wir einen großen Schritt gemacht und können wieder neu Glaubwürdigkeit zurückbekommen, die wir verloren haben.
Stefan Vesper sagt das, Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, 20 Jahre lang im Amt, wird jetzt zum Ende des Jahres sein Amt niederlegen, wurde schon verabschiedet, offiziell in der vergangenen Woche. Und wir im Domradio haben ihm jetzt auch eine Stunde lang Zeit gegeben, sich zu verabschieden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, und weiterhin alles Gute.
Ja, auch Ihnen. Vielen Dank.